Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin Moin Joshua.
Hallo Philip und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und herzlich willkommen Brandon Q. Morris. Schön, dass du wieder da bist.
Grüß euch, wie man so schön sagt bei uns in der Ecke.
Ja, ist schön, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Wir wollen heute über Quantenmechanik reden. Du bist ja so ein bisschen das naturwissenschaftliche Schweizer Taschenmesser, könnte man sagen. Wann immer ich mal eine Frage habe zu irgendwas, was ist so möglich und nicht möglich in der Science Fiction und in der Zukunft, dann frage ich dich. Und wir hatten letztens mal im Zuge von Plotten eines noch geheimen Projekts, schon mal ein bisschen anzuteasern, über Quantenmechanik so ein bisschen am Rande geredet. Und da haben sich dann doch sehr, sehr viele Fragen aufgetan, haben wir gedacht, ach, da müssen wir doch mal eine Folge drüber machen. Ganz zu Beginn gleich mal eine Frage. Es heißt ja so ein bisschen, unter Quantenphysikern gibt es ja diesen Spruch, wer sagt, er hat die Quantenmechanik verstanden, hat die Quantenmechanik nicht verstanden. Hast du die Quantenmechanik verstanden?
Ja, man muss so ein bisschen von dem Anspruch weggehen, sie von der menschlichen Logik her zu verstehen, weil Quantenmechanik ist zutiefst unlogisch. Und insofern würde ich eher sagen, man muss sie akzeptieren. Nicht, also verstehen, habe ich zumindest immer den Anspruch, das nachvollziehen zu können von meinem eigenen Denken her. Und so funktioniert es einfach nicht in der Quantenmechanik. Also denke, akzeptieren ist das, was am besten funktioniert.
Okay, da kommen wir vielleicht noch hin zu der Natur der Quantenmechanik und warum das alles so ein bisschen spukhaft ist, wie ein berühmter Physiker schon mal gesagt hat. Vorweg ein kleiner Disclaimer. Ich werde mir Mühe geben, möglichst viele für Physiker unter euch Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht blöde Fragen zu stellen. So viel schon mal vorweg und allen anderen gern geschehen. Ich hoffe, wir nähern uns dem heute so ein bisschen an, dass wir möglichst viel davon nachvollziehen können, was wir denn heute so hören. Vielleicht vorweg, ich kann ja mal sagen, was ich so darunter verstehe und ich bin wirklich ein absoluter Laie. Also korrigier mich dann gerne, was ich jetzt als jemand, der sich auch als Science-Fiction-Autor noch so gut wie gar nicht damit beschäftigt hat, weil ich immer dachte, okay, das ist mir irgendwie zu hoch und da verstehe ich das nicht mehr, ist so die, ich hatte immer den Eindruck von einem oder ich habe so verstanden, dass es eine klassische Physik gibt, die so bis zum Atom runtergeht. Und es ist ja auch passend, dass du Atomphysiker bist heute. Und dass alles, was da drunter passiert, dann irgendwie komisch ist. Und dass man früher, also noch Anfang letzten Jahrhunderts, dachte, okay, wenn wir ein Atom haben, was aus einem positiv geladenen Atomkern besteht und einem Elektron, dann fliegt ja das Elektron um den Atomkern rum, müsste irgendwann da reinfallen, weil es ja durch die Bewegung Strahlung abgibt und dann sich immer mehr annähert und irgendwann da drin verpufft und das wird dann neutral. Dann hat man festgestellt, das ist gar nicht so. Also gibt's wahrscheinlich gar keine Elektronen wie so ein Teil, was da rumfliegt, sondern eher so eine Wolke. Kann man sich das ungefähr so vorstellen?
Ja, man kann natürlich ganz viele verschiedene Modelle benutzen. Um sich irgendwas vorstellen zu können, braucht man erstmal grundsätzlich ein Modell. Und je komplizierter das Modell wird, desto mehr nähert sich der Wirklichkeit. Und man muss dann irgendwo austarieren sozusagen, wie kompliziert ist das Modell, dass ich es mir gerade noch so vorstellen kann. Und das einfachste Modell, was nach wie vor ja auch in der Schule gelehrt wird, ist das, wo sich die Elektronen auf bestimmten Bahnen um den Atomkern befinden. Das hat den großen Vorteil, dass man damit zum Beispiel Eigenschaften der Chemie erklären kann. Warum verbinden sich bestimmte Atome miteinander? Das kann man mit diesen Bahnen sehr gut erklären. Wenn man aber näher an die Wirklichkeit geht, wird man sehen, die sind gar nicht auf bestimmten Bahnen, sondern sie sind tatsächlich in so einer Art Wolke um den Atomkern. Und die Wolke ist dann, wenn man es mathematisch betrachtet, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also es gibt einfach eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, das Elektron an einer bestimmten Stelle zu finden. Und den Ort, wo die Hauptwahrscheinlichkeit ist, den nennt man dann eben die Bahn. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung kann man sich dann als Wolke vorstellen. Aber es geht auch durchaus noch komplizierter. Da hat die Quantenphysik leider so den kleinen Nachteil, je genauer man sich das dann anschaut, desto schwieriger wird's im Grunde und irgendwann kommt man eben dann zu einer Stelle, wo es kein Modell mehr gibt, was man sich mit einem gesunden Menschenverstand angucken kann und was gleichzeitig dem entspricht, was man gemessen hat. Also muss auch sagen, so verrückt alles klingt, was wir jetzt heute besprechen, das ist eine der am besten überprüften Theorien der Physik. Und also wir sind ziemlich sehr sicher, dass sie auch tatsächlich hält, auch noch ganz, ganz lange. Und die neue Physik, die wir jetzt überall erwarten, die kommt eher aus der allgemeinen Relativitätstheorie als aus der Quantenphysik.
Kannst du denn mal so ein bisschen was sagen zu der Entstehung der Quantenmechanik? Also, wenn ich mich nicht irre, hat ja Heisenberg was damit zu tun mit der Unschärferelation, der als erster das beschrieben hat, glaube ich, dass es diese Wolken geben könnte oder bestimmte Potenziale anstatt von lokalisierbaren Elektronen, die man als einen Punkt wahrnehmen kann, der um was rumfliegt. Ist das richtig oder war das noch früher?
Ja, eigentlich war der erste, war Einstein tatsächlich. Dafür hat er auch den Nobelpreis gekriegt für den photoelektrischen Effekt. Indem er, also man hat lange Licht für eine Welle gehalten und hat beim photoelektrischen Effekt festgestellt, dass Licht immer in bestimmten Mengen, festen Mengen, in Quanten sozusagen abgegeben wird und da eben nicht ein kontinuierliches Spektrum sozusagen passiert beim photoelektrischen Effekt. Und da kann man auf diese Dualität sozusagen von Welle und Teilchen, die ja auch eine grundlegende Eigenschaft der Quantenphysik ist, dass jedem Teilchen auch eine Welle zugeordnet ist und dass man das umrechnen kann. Auch die Masse des Teilchens kann man in eine Frequenz umrechnen, eine Wellenlänge. Und damit ging es eigentlich los mit dieser Dualität von Welle und Teilchen, die man gefunden hat, wo man wirklich auch im Experiment gesehen hat, dass ein und dasselbe Phänomen sich mal wie eine Welle verhält und mal wie ein Teilchen, je nachdem, wie man das Ganze misst.
Jetzt würde ich ja mal fragen wollen als allererstes und komme damit noch eine Etage unter die von Joshua angekündigten dummen Fragen. Ich gehe noch eins drunter. Was sind überhaupt Quanten, die wir jetzt schon so häufig erwähnt haben?
Ja, Quanten, das ist ganz einfach. Quanten sind einfach bestimmte feste Größen von irgendwelchen physikalischen Größen. Also das können, also Quanten gibt's in jeder Form. Das ist einfach, ein Quantum ist einfach nur eine physikalische Größe, die nicht kontinuierlich verläuft, wo man nicht jeden Wert kriegen kann, sondern nur ganz bestimmte Werte. Und diese Quanten, es können auch zum Beispiel Schallwellen, können auch gequantelt sein. Wenn sie sich in Materialien bewegen, dann nennt man das Phononen und man kann denen auch wiederum kann sie als Teilchen behandeln und kann denen dann eine Masse zuordnen zum Beispiel. Und also alles sowas, insofern ist Quantum ist wirklich einfach nur eine bestimmte Menge von einer bestimmten physikalischen Größe, kann aber, sagt nichts über die Natur aus.
Ah ja. Also es ist eine Mengenbeschreibung und keine Stoff oder andere Beschreibung eines spezifischen Objektes.
Genau, das sagt im Grunde, wenn man sagt, diese Größe hat Quantennatur, dann sagt man, dass sie sich nicht bis in Unendlichkeit teilen lässt. Also man kann eine Weile sie teilen, aber irgendwann ist Schluss, dann gibt es eben so eine Mindestgröße sozusagen, wo die nicht kleiner aufgeteilt werden kann.
Mhm. Also gibt es in der Quantenmechanik keinen Unendlichwert und keine Null?
Unendlich, also grundsätzlich ist Quantenphysik die Physik des ganz Kleinen. Da spielt unendlich nicht wirklich eine Rolle. Es gibt aber tatsächlich es gibt schon das Nicht-Vorhandensein einer Sache gibt's auch. Das wäre dann der Wert Null, wenn das Quantum quasi nicht existiert. Aber es gibt zwischen dem kleinsten Wert und der Null gibt's nichts mehr dazwischen.
Die Quantenmechanik ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine mathematische Physik. Also man hat irgendwann gesagt, okay, es ist nicht so, es verhält sich unter Atomgröße nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber wenn wir die Regel einführen, es funktioniert so und so, dann macht das Ganze doch Sinn. Und alle bisherigen mathematischen Überprüfungen haben das auch alles bestätigt. Und du sagtest das ja schon, das ist eine am besten überprüften Theorien der Physik, die auch immer standgehalten hat bisher. Kann man das so sagen, dass es eine rein mathematische Physik ist?
Kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Also die Natur der Quantenmechanik, weil sie eben so für den menschlichen Verstand ungewöhnlich ist, lässt sich am besten mit der Mathematik erfassen. Also wenn man sich sehr gut in Mathe auskennt und den Gleichungen folgen kann, dann hat man, könnte man so sagen, die Quantenmechanik verstanden, ohne jetzt gleichzeitig quasi, es ist halt eine andere Art des Verstehens. Aber andererseits gibt's auch es ist auch sehr viel Experimentalphysik, also es ist nicht nur Mathematik, sondern man hat es wirklich auch nachgemessen, diese Effekte. Und auch die ganze Entdeckung der Quantenphysik war eben anders als bei der allgemeinen Relativitätstheorie. Die hat der Einstein ja vollkommen aus dem Nichts entwickelt und aufgeschrieben und ein Paper geschrieben und dann war sie da sozusagen. Anders als das wurde die Quantentheorie wirklich aus der Experimentalphysik entwickelt. Also man hat einfach Experimente gemacht und dabei seltsames Verhalten festgestellt und dann kamen erst die Gleichungen danach, die dieses Verhalten dann mathematisch interpretiert haben. Aber im Grunde ist es schon eher noch Experimentalphysik als die allgemeine Relativitätstheorie. Es gibt noch ein, was ich noch ergänzen wollte. Also die Quantenphysik gilt durchaus nicht nur so unter Atomgröße. Also man ist da schon relativ weit hochgekommen jetzt und weiß, dass quantenphysikalische Effekte auch durchaus bei größeren Einheiten wirken, als es jetzt nur Atome wären. Also ich weiß nicht, was der aktuelle irgendwie 150 Atome oder sowas, so bei der Größe ist man inzwischen schon. Man weiß zum Beispiel, dass Quanteneffekte auch im menschlichen Gehirn eine gewisse Rolle spielen und so. Also es sind durchaus nicht nur Extrema sozusagen, wo die wichtig sind.
Du hast jetzt schon angesprochen, wo sie wichtig sind. In unserem Alltag gibt's ja extrem viele Dinge, wo Quantenmechanik eine Rolle spielt. Also wenn ich an Medikamente denke, unsere Smartphones, Computer, Photovoltaik ist ja auch sowas. Kannst du da ein bisschen was zu erklären, warum unsere heutige Technologie so sehr auf Quantenmechanik fußt und den Erkenntnissen der Quantenmechanik?
Das liegt natürlich schon an der Miniaturisierung. Also es wäre einfach nicht möglich, mechanische Schalter so klein zu bauen, wie man das mit elektronischen Schaltungen kann. Und bei der Elektronik ist einfach der Transistor ist ja so das Grundelement des Ganzen und der Transistor funktioniert auf quantenmechanischer Basis. Die Elektronen können sich unter bestimmten Umständen durch etwas hindurch bewegen, wo sie eigentlich nicht hindurch könnten. Das ist der sogenannte Tunneleffekt und dieser Effekt wird in allen zeitgenössischen Transistoren ausgenutzt und wenn es den nicht gäbe, dann gäbe es halt so eine Art Elektronik wie in der Z1 von Zuse oder so oder vielleicht mit Röhren noch, aber wir hätten halt keine wirkliche Elektronik auf Silizium- oder Germanium-Basis. Und darum ist einfach das moderne Leben jetzt ohne Quantenphysik nicht wirklich denkbar, denke ich.
Kannst du diesen Tunneleffekt einmal genauer erklären?
Also beim Tunneleffekt, wenn man sich einen Radfahrer vorstellt, der auf einem Berg steht und so runterfährt den Berg, dann kommt er irgendwann unten an und fährt wieder hoch auf den nächsten Berg. Ein Elektron, wenn das auf einen Tunnel stößt, dann muss es nicht erst Energie gewinnen, um auf den nächsten Berg zu fahren und dann wieder runterrollen zu können, sondern es kann unter bestimmten Umständen auch direkt durch den Berg sich hindurch bewegen. Also man misst es vorher und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit kann man es nachher hinter dem Berg wieder messen, ohne dass das Elektron je genügend Gelegenheit hatte, über den Berg drüber zu kommen. Deshalb nennt man es Tunneleffekt, man sagt, es ist durch den Berg getunnelt sozusagen. Und diese Bedingungen, wann das passiert, die kann man eben in der Elektronik steuern und kann damit diesen Berg sozusagen als Schalter benutzen für das Elektron. Und das ist letztlich dann der Transistor. Das ist ja nichts anderes als ein Schalter, der von außen betätigt werden kann. Und darum ist der so grundlegend wichtig für die Elektronik, so eine Art Schalter. Den zu haben sozusagen. Man kann mit wenig Input einen größeren Output steuern. Das ist so das Grundprinzip des Transistors.
Und in der Pharmaindustrie geht es um die Bindung von Atomen zu Molekülen.
Da kenne ich mich ehrlich gesagt jetzt wiederum nicht so aus in der Pharma. Aber es wird natürlich auch die Atombindung, da hast du völlig recht, quantenphysikalisch auch beeinflusst.
Ein Beispiel, was ganz, ganz oft genannt wird, wenn es um Quantenmechanik geht, ist ja dieses Doppelspaltexperiment. Kannst du das unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, worum es da geht, was man da rausgefunden hat?
Ja, also das Doppelspaltexperiment zeigt im Grunde die Wellennatur von Teilchen. Also da geht es darum, man hat eine Experimentalanordnung, in der befinden sich zwei Schlitze. Wenn man jetzt Elektronen darauf schießt, auf diese beiden Schlitze, und es wären Teilchen, es wären quasi so kleine Kügelchen, dann würde man erwarten, entweder sie treffen den Schlitz, dann kommen sie hindurch und dahinter bildet sich einfach ein Punkt, wo sie gemessen werden. Oder sie treffen den Schlitz nicht, dann werden sie reflektiert und es passiert gar nichts. Es bilden sich also, müssen sich im Doppelschlitzexperiment zwei Linien bilden, sozusagen, wenn die Elektronenteilchen wären. Sie sind aber eben auch eine Welle und das führt dazu, dass man an der Stelle, wo sich der Schlitz befindet, quasi die Quelle wie für ein Stein hat, den man ins Wasser geworfen hat. Wenn man sich vorstellt, man würde zwei Steine nebeneinander ins Wasser werfen, dann breiten sich von den Steinen so kreisförmige Wellen aus und dort, wo sich die beiden Wellen treffen, verstärken oder schwächen sie sich und bilden ein sogenanntes Interferenzmuster. Und genau dasselbe passiert an den Stellen, wo die beiden Schlitze sind, und die Elektronen verteilen sich sozusagen, die fliegen auf eine Art und Weise, wie sie, wenn sie Teilchen wären, sich nie bewegen könnten. Und hinter den, wenn man jetzt Intensität der Elektronen misst, dann bekommt man auch ein Interferenzmuster und kann damit zeigen, dass die Elektronen auch Wellen sind. Und das funktioniert nicht nur mit Elektronen, hat man auch schon mit Molekülen geschafft, auch mit immer größeren komplexen Teilchen und auch jedes Mal zeigt sich wieder, dass auch die eine entsprechende Welle sein können und man ist sich da noch nicht sicher, ob es da eine Grenze nach oben gibt oder nicht. Die Grenze in der Experimentaltechnik besteht natürlich darin, dass je höher die Masse eines Teilchens ist, desto geringer ist die Wellenlänge und dann die Entfernung der Schlitze an die Wellenlänge angepasst sein muss, kann man die Schlitze irgendwann nicht mehr so eng bauen, dass man auch einen Fußball zum Beispiel da durchschießen könnte und damit ein Wellen, ein Interferenzmuster erzeugen könnte. Aber es ist eben eher eine experimentelle Begrenzung als eine, die jetzt von der Natur vorgegeben wird.
Dann habe ich eine Frage dazu. Ist jetzt ein Elektron entweder Teilchen oder Welle, oder ist es beides gleichzeitig?
Das ist beides gleichzeitig. Das ist auch noch ein interessanter Effekt beim Doppelspaltexperiment. Wenn man nämlich einen der beiden Spalte zuhält, dann sieht man am anderen Spalt plötzlich keine Welle mehr. Man könnte ja annehmen, dass auch da sich die Elektronen dann wie eine Welle ausbreiten und irgendwie ein Muster machen, aber dann ist der andere Spalt plötzlich bildet er nur noch einen Streifen in auf der gleichen Höhe wie der Schlitz und damit verhalten sich die Elektronen, die man bisher dort als Welle gemessen hat, plötzlich wieder wie Teilchen. Also es hängt dann vom Experiment ab, wie sich die Teilchen verhalten. Es ist so, als wüssten die sozusagen, als wüsste das Elektron, was oben durchfliegt, dass unten gerade keine Elektronen sind und dass es sich jetzt an der Stelle wie ein Teilchen verhalten muss.
Abgefahren.
Ja.
Ja, und das kann man eben leider die Ursache dafür kann man sich nicht mit dem gesunden Menschenverstand vorstellen. Das ist einfach so das grundlegende Problem, wo man dann sagt, wer sie glaubt, verstanden zu haben, der hat sie nicht verstanden.
Ja. Aber ich überlege gerade, ob es irgendwas in unserer Alltagsrealität gibt, dass zwei Dinge gleichzeitig ist. die sich so unterscheiden. Und mir fällt nichts ein.
Deswegen, nee, das ist ja gerade, also man sagt ja immer, wo ein Ding ist, kann kein anderes sein und so. Das kommt ja auch dazu. Es können sich auch im quantenphysikalischen Sinne zwei Dinge am gleichen Ort aufhalten und so. Also es gibt wirklich seltsame Phänomene, so Phänomene, die da auftreten und die mit der Alltagserfahrung überhaupt nicht übereinstimmen. Und darum hat es natürlich auch der Quanten, war es nicht so einfach sozusagen, die Quantenphysik zu akzeptieren, auch für viele Physiker. Auch selbst Einstein hat sie lange für Quatsch gehalten sozusagen, obwohl er selber den fotoelektrischen Effekt ja gefunden hat, fand das so sehr gewagt sozusagen. Er hat sich natürlich dann schon überzeugen lassen und so, ist ja ein kluger Mann gewesen, aber auch er war relativ skeptisch, was so die generellen Folgerungen betraf, und er hat auch lange vermutet, dass es da noch irgendeine außenstehende Größe geben könnte, so eine externe Größe, die wir einfach noch nicht kennen, die, wenn wir die erstmal rausgefunden haben, die uns dann alles wieder ganz klar macht und sagt, warum das alles so ist und so.
Und ist das ausgeschlossen schon?
Das ist inzwischen ausgeschlossen. Das kann man auch experimentell widerlegen, dass es so einen externen Einflussfaktor gibt.
Okay.
Lässt sich das dann überhaupt, also ist überhaupt denkbar, dass man das jemals, also das Warum dahinter jemals verstehen kann?
Naja, je nach dem Anspruch, den man ans Verstehen hat, wissen wir ja es. Also wir können die mathematischen Gleichungen aufstellen. Es gibt auch eine, es sind ja die sogenannten Interpretationen, die da ja dann eine Rolle spielen, die wir dann da reinlegen. Und eine davon ist sehr berühmt und heißt Fuck up and calculate. Also scher dich nicht darum, sondern berechne. Und mit den Berechnungen kommt man auch hinter alle Phänomene, und die Gleichungen stimmen und lässt sich nachmessen alles. Und man kann auch die Berechnungen ausnutzen, um eben neue Geräte zu entwickeln, neue Verfahren einzuführen, die neue Sensoren, auch viele Sensorik funktioniert mit Quanteneffekten, und das funktioniert alles, und man kann einfach die Quantenphysik benutzen, um als Tool in der Technologie, um da sich was Neues einfallen zu lassen, und das, it works sozusagen. Also da ist es, gibt's keine Probleme. Aber ob man jetzt wirklich jemals zu einem Verständnis, weiß ich nicht, vielleicht müsste man einfach selber in dieser Quantenwelt leben, um das verstehen zu können. Wir können uns ja wahrscheinlich auch keinen fünfdimensionalen Raum vorstellen, obwohl es eigentlich ziemlich sicher ist, dass es sowas gibt.
Hm. Ja, das ist, da hatte ich ja schon mal bei unserem letzten Gespräch dir das Buch Flatland empfohlen. Schon, glaube ich, 200 Jahre halt. Sehr, sehr spannend. Das packen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall, wo es darum geht, wie ein zweidimensionaler in ein eindimensionales Land kommt und da so ein bisschen erklärt wird, wie es unmöglich ist, für die Eindimensionale das Zweidimensionale zu verstehen und für die Zweidimensionale das Dreidimensionale. Das ist ganz, ganz spannend. Aber das nur am Rande, das packen wir gerne in die Shownotes. Ich springe dann jetzt mal ein bisschen. Du kannst mich gerne bremsen und sagen, hey, da müssen wir aber vorher noch was besprechen. Schrödingers Katze ist ja, glaube ich, so die, also das Bild, was so bei den normallos wie mir das Standardbild der Quantenmechanik irgendwie ist. Also dieses Gedankenexperiment von Schrödinger gewesen. Katze in einer Box und da war ein radioaktives Isotop drin, das zerfällt und irgendwann so eine Giftviole öffnet. Und das war, glaube ich, so der Ursprung der Überlagerungszustände, glaube ich, ne? Also um das zu erklären. Superposition, genau. Dass die Katze halt tot und lebendig gleichzeitig ist, bis man halt nachschaut. Dazu habe ich gleich eine Frage. Wenn ich es, so wie ich es bisher verstanden habe, heißt es ja, dass Quantenzustände im Prinzip alle möglichen Zustände sein können, bis es eine Wechselwirkung gibt. Also zum Beispiel, wir haben ja nicht jeden Zustand als Körper, weil wir ein Zusammenspiel von Molekülen und Atomen sind, die ständig wechselwirken und diese Dekohärenz quasi abbauen. Ist es dann nicht falsch, dass die Katze tot und lebendig ist, gleichzeitig, bis wir es beobachten, weil sie ein lebender Organismus ist und eigentlich tot oder lebendig sein muss die ganze Zeit, auch wenn wir nicht hingucken?
Ja, aus biologischer Sicht hast du da sicher völlig recht. Es ist ja auch nur ein Gedankenexperiment, was eigentlich sich der Schrödinger ausgedacht hat, um die Quantenphysik so ein bisschen ad absurdum zu treiben und zu zeigen, dass da vielleicht doch irgendwas nicht so ganz stimmen könnte sozusagen. Und das hat sich verselbstständigt von ihm sozusagen. Und aus einer eher erkenntnistheoretischen Sicht ist es ein nach wie vor gültiges Gedankenexperiment natürlich. Und aber es ist natürlich vollkommen klar, dass ein biologisches Wesen, es ist ja einfach zu groß, um eine Quantenkohärenz die ganze Zeit beizubehalten sozusagen. Es ist dann mehr das erkenntnistheoretische Teil, der da nach wie vor zutrifft, dass wir also den Zustand erst kennen, wenn wir nachgeschaut haben.
Okay, dann erklär uns doch mal bitte Superposition. Was ist das?
Ja, das ist quasi die zweite große seltsame Eigenschaft der Quantenphysik neben der Welle-Teilchen-Dualität, dass jeder Quantenzustand, jedes Quantensystem aus einer Überlagerung von allen ihm physikalisch möglichen Zuständen bestehen kann. Und solange man nicht hinschaut, bleibt es auch in dieser Überlagerung. Und erst wenn man dann tatsächlich nachguckt, wählt es dann einen bestimmten Zustand, so wie das Elektron auch, was wir im Doppelspaltexperiment gesehen haben. Erst wenn man wirklich hinguckt und hat nur noch einen Spalt, dann verhält sich das Elektron in einer ganz bestimmten Weise. Und vorher ist das unmöglich zu sagen, aber wir haben ja auch noch nicht hingeschaut vorher. Also insofern sind die Teilchen ja vorher auch völlig frei. Ja, ist leider
das auch wird ja
nicht wirklich anschaulich zu erklären sozusagen. Also das, weil es einfach auch in der Makrowelt auch sowas nicht gibt.
Ja, also es ist ein Irrtum, sich das so vorzustellen. Also der Mond existiert nur, wenn ich hingucke, nach dem Motto, der ist immer da, weil es ein Objekt ist, das in Wechselwirkung tritt und deswegen einen klaren Zustand hat. Richtig?
Ja, das gilt natürlich nur für Objekte, die an sich Teil der Quantenwelt sind. Das andere, das wäre dann eher philosophisch. Solipsismus nennt man das, glaube ich. Mhm. Oder wenn man glaubt, dass man nur selber existiert und alles andere nur ein Produkt der Einbildung ist. So. Aber so weit würde jetzt kein Quantenphysiker gehen und sagen, dass das so ist.
Dieser Observer-Effekt, der wird ja auch oft herangezogen als eine mögliche Erklärung, dass wir in einer Simulation leben. Da habe ich letztens erst wieder ein Video drüber gesehen. Also da wurde so dieser Vergleich angestellt mit einem Computerspiel. Wenn man das herunterbrechen will auf heute, wo alles prozedural generiert wird, wenn du in einen bestimmten Bereich läufst, dann entsteht das Level quasi. Das ist vermutlich zu einfach gedacht, oder?
Jetzt habe ich leider den Rest deiner Worte nicht gehört. Wenn du in einen bestimmten Bereich, und dann hat es bei mir abgebrochen.
Genau, also wenn du in einem Computerspiel in ein bestimmtes Level kommst, das dann prozedural generiert wird, wie es in vielen modernen Spielen der Fall ist, dass das quasi damit vergleichbar wäre, um das anschaulich zu machen, dass das erst entsteht durch die Beobachtung, dass wir da hingehen. Und dass das etwas ist, was die Wirklichkeit gemeinsam haben könnte mit einer Simulation und dass dann das häufig als Grund in Anführungsstrichen genannt wird, dass wir in einer Simulation leben. Ist das zu sehr vereinfacht oder kann man das so sagen?
Nee, es gibt tatsächlich Quantenphysiker, die sich das sehr gut vorstellen können. Es wäre allerdings es muss auf jeden Fall eine Simulation sein, die auf einem Quantencomputer läuft, weil ein normaler Computer quasi die Grundeigenschaften nicht erfüllen kann. Er müsste ja auch die Quantenphysik simulieren. Und Quantenphysik lässt sich mit einem normalen Turing-Computer nicht simulieren. Also man kann Quantenphysik nur auf Quantencomputern simulieren. Und das heißt, unsere Simulation muss auf einem Quantencomputer laufen. Und da glauben manche Physiker oder glauben ist vielleicht übertrieben, aber sie nehmen an, dass das ganze Universum dieser Quantencomputer ist und der uns quasi simuliert in dieser Sekunde. Ja, das ist auch etwas, was schwer zu widerlegen ist. Wäre vorstellbar durchaus.
Ja, das ist, glaube ich, die Natur jeder Simulation, dass man als Teil der Simulation nicht darüber hinausblicken kann.
Genau. Also die Grundvoraussetzung ist eben, dass es auch ein Quantencomputer ist, der uns simuliert, weil sonst würde man das irgendwann beim Nachmessen der Quantenphysik feststellen, dass sie sich an irgendeiner Stelle dann doch deterministisch verhalten muss, wenn die Grundlage ein normaler deterministischer Computer ist. Und dann würden wir auf diese Weise rausfinden, dass wir in einer Simulation stecken. Wenn es aber ein Quantencomputer ist, dann hat er ja das System Intus sozusagen und dann könnte er uns auch da austricksen.
Ja.
Das macht diese Hypothese, dass wir in einer Simulation leben, so finde ich ja irgendwie wenig fruchtbar. Weil es einfach, wenn es eh keine Möglichkeit gibt, sie zu beweisen, dann wird sie nie mehr als ein Gedankenexperiment bleiben, ne?
Genau, das Interessante ist, ein Physiker würde auch das nicht Hypothese nennen, sondern würde es Interpretation nennen. Ist ja nicht die einzige Interpretation der Quantenphysik. Die andere, die Multiversumstheorie, die auch keine Theorie ist, sondern auch eine Interpretation der Quantenphysik, geht ja in die gleiche Richtung. Die sagt ja, dass bei jeder Entscheidung eines Quantensystems für eine Richtung ein neues Universum entsteht. Und damit quasi beinahe unendlich viele Universen gleichzeitig existieren. Aber auch das lässt sich nicht beweisen oder widerlegen und ist damit im physikalischen Sinne keine Theorie, sondern eben eine mögliche Interpretation, die genauso richtig oder falsch ist, wie eben zum Beispiel die Idee der Simulation, in der wir leben.
Okay, dann du hast ja schon über das Thema Determinismus eben angesprochen. Also Quantenmechanik wird ja auch häufig herangezogen bei anderen Normalos als Beweis in Anführungsstrichen dafür, dass es ja einen freien Willen geben muss, weil ja noch gar nichts vorherbestimmt ist, solange es halt nicht beobachtet wird. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass diese Dekohärenz im Gehirn irgendwie 1 hoch oder 10 hoch irgendwas, also irgendwie eine unfassbar kurze Zeitspanne beträgt, weil unser Systemgehirn das direkt in einen Zustand bringt, also so schnell, dass es quasi kaum messbar ist.
Ja,
das war jetzt keine richtige Frage,
Es wäre von der Logik her bei einfach Nervenzellen gehören mit zu den größten Zellen im menschlichen Körper und die sind eigentlich weit über den Maßen sozusagen, wo man jetzt großartige Quanteneffekte erwarten würde. Dadurch aus der Größe und der Masse errechnet sich ja letztlich die Kohärenzzeit und insofern ist das Gehirn schon eher ein deterministischer Rechner als ein Quantencomputer.
Okay, jetzt, Philipp, hast du noch eine Frage dazu?
Naja, dieses Stichwort Quantencomputer haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Meine Frage wäre, ob wir da mal hinwechseln wollen, weil das ja eine schon in der Gegenwart fußende Science-Fiction-Konstante ist, dieser Quantencomputer. Aber wir können auch erst noch bei Grundlagen bleiben, falls ich da irgendwas vergessen habe. Oder wir noch irgendwas nicht besprochen haben, was noch wichtig wäre, bevor wir uns so einer Thematik zuwenden.
Es gibt noch
vielleicht die
Ergänzung. Es gibt ja noch, wir hatten jetzt die Superposition und die Welle-Teilchen-Dualität und es gibt quasi noch so ein drittes Standbein der Quantenphysik, die Verschränkung. Das wäre so die drei fundamentalen Sachen sozusagen, die es gäbe und die wir auch beim Quantencomputer brauchen.
Jetzt habe ich hier eine ganz schön lange Lücke.
Na, jetzt ist er wieder da. Jetzt
warst du kurz weg, Brandon. Du müsstest bitte nochmal vom dritten Bein anfangen.
Ja, wir hatten ja schon kurz die Superposition genannt und die Welle-Teilchen-Dualität. Und es gibt einfach noch ein drittes Bein in der Quantenphysik, und das ist die Verschränkung. Und das ist auch was wir dann beim Quantencomputer brauchen. Insofern wäre es von den Grundlagen her sinnvoll, wenn wir noch auf die Verschränkung eingehen.
Bitte.
Meine Arme sind verschränkt, ich bin bereit.
Boah, da ist er.
Ja, also das ist so die, ich hatte es ja schon angehört, quasi so die dritte faszinierende Eigenschaft in der Quantenphysik, dass man Teilchen, also Quantensysteme miteinander verschränken kann. Und was bedeutet das? Also man setzt sie einem physikalischen Prozess aus in einer Apparatur, und wenn der erfolgreich ist und man trennt die beiden Teilchen anschließend, egal wie weit man sie trennt, dann wird bei jeder Messung an dem einen Teilchen auch das andere Teilchen sich für einen bestimmten Zustand entscheiden. Und diesem kann, wie gesagt, über jede beliebige Entfernung stattfinden. Und das war so ein Effekt, mit dem Einstein am allerunzufriedensten war, weil es aus seiner Sicht so eine spukhafte Fernwirkung darstellt, der auch die Lichtgeschwindigkeit nicht einhält, sozusagen. Also diese Veränderung vollzieht sich unmittelbar ohne jegliche Verzögerung und ist deshalb etwas, was scheinbar der speziellen Relativitätstheorie von Einstein direkt widerspricht.
Mhm. Dabei wird aber keine Information übertragen, richtig? Das ist tatsächlich nur eine Zustandsänderung, die instantan passiert.
Genau, das ist richtig. Das ist das, wo man sagt, eben deshalb widerspricht es dann am Ende der speziellen Relativitätstheorie doch nicht, weil eben dabei keine Information übertragen wird, und damit gibt es keine Wirkung, die sozusagen schneller als das Licht passiert.
Aber es passiert irgendwas zwischen denen. Also irgendein Austausch gibt es.
Ja, also die Erklärung dafür ist relativ einfach, weil man einfach sagt, diese Teilchen, durch die Verschränkung werden die in eine gemeinsame Wellenfunktion gebracht, sozusagen. Also die sind alle Teil derselben Wellenfunktion, und diese Wellenfunktion, die läuft grundsätzlich, wie bei allen Teilchen auch übrigens, übers gesamte Universum. Und damit, dadurch, dass die Teil der gleichen Wellenfunktion sind, es ist quasi ein gemeinsames System, was nur noch eine Wellenfunktion hat. Dadurch, wenn man die Wellenfunktion an Ort X stört und sie dort zusammenbricht, dann bricht sie an jedem anderen Ort im Universum auch zusammen, also eben auch an Ort Y, wo sich das andere Teilchen jetzt lokalisiert befindet. Und damit ist eben keine Informationsübermittlung in dem Sinne sozusagen passiert, sondern ist einfach die Wellenfunktion des Ganzen zusammengebrochen. Und da sie übers gesamte Universum geht, spielen die Orte dann keine Rolle mehr.
Hm. Also sorry an alle Science-Fiction-Fans mit der instantanen Kommunikation über Sternensysteme. Information, no.
Außer, ja, okay, das wäre dann also auch die Limitation der Trisolaria und ihrer Sophonen.
Ja, da kann man über das Prinzip könnte man sehr schön sich unterhalten. Also das halte ich dann nicht mehr für harte Science Fiction. Aber es ist eine lustige Idee, aber ist nicht wirklich, lässt sich nicht wirklich begründen.
Mhm. Denkst du denn, dass diese Verschränkung irgendeine Bewandtnis haben wird für unsere zukünftige Technologie? Oder ist es einfach nur ein beobachtbarer Effekt, der keine Auswirkungen hat, die wir nutzen?
Auf jeden Fall, weil sie gebraucht wird, um Quantencomputer zu bauen. Und ich glaube, dass Quantencomputer zu einem wichtigen Werkzeug unserer künftigen Technologie werden, sozusagen. Sie sind schon. Weil ich hatte es ja schon gesagt, man kann nur auf Quantensysteme wirklich gut simulieren. Und das macht man auch schon. Man simuliert auch tatsächlich heute schon Quantensysteme in Quantencomputern und hat da ganz gute Erfolge damit, die anderen Systeme zu erforschen, sozusagen die simulierten. Aber eben ein Quantencomputer im Sinne eines Rechners wäre auch sehr sinnvoll und praktisch, wenn man den mit entsprechend vielen Bits ausstatten kann, weil das Tolle ist, man kann dort in dem Quantencomputer die Bits miteinander verschränken und dann hat man den großen Vorteil, dass man wirklich sämtliche, in einem normalen Computer berechnet man eine Gleichung für jede Variable einzeln und da sich aber die Qubits, die Quantum-Bits, in einem Überlagerungszustand von allen Zuständen befindet, ist es so, als würde man eine Gleichung für alle Werte x und y gleichzeitig lösen, mit einem einzigen Schritt sozusagen. Also das, was ein normaler Computer immer wieder wiederholen muss, die gleiche Rechnung mit unterschiedlichen Werten für die Variablen berechnen muss, kann der Quantencomputer eben für alle Werte der Variablen auf einmal tun. Und das geht natürlich signifikant schneller, als es auf einem normalen Computer möglich ist.
Mhm. Dann sind wir jetzt direkt bei den Quantencomputern. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also das Letzte, was ich gehört hatte, war, dass irgendwie IBM und Google da so die Vorreiter sind und versuchen, die Qubit-Zahlen zu erhöhen, aber es irgendwie noch keine Massenanwendung gibt, weil die Rechenaufgaben zu unterschiedlich sind. Also für was man normale Transistorsysteme braucht und für was man Quantencomputersysteme braucht.
Ja, da hast du eigentlich so ziemlich den aktuellen Stand schon gesagt. Also das Problem bei der Verschränkung ist, dass sie sehr empfindlich ist. Und um einen universellen Quantencomputer zu bauen, der eben einem Superrechner entspräche, braucht man wirklich Systeme, wo die Qubits alle miteinander verschränkt sind. Und da ist man, glaube ich, bei 144 Atomen, die miteinander verschränkt sind bisher, aber das sind 144 Bits ist jetzt etwas, wo die traditionelle IT noch eher ins Lächeln kommt. Ich habe auch gerade Artikel gelesen, wo Wissenschaftler einen Commodore 64 benutzt haben, um das gleiche Problem zu lösen, wo IBM ganz stolz drauf war, was sie jetzt mit einem Quantencomputer gelöst haben. Also ist momentan einfach noch dieser Zustand, dass man auch mit 8-Bit-Rechnern nicht unbedingt langsamer ist als mit einem heutigen Quantencomputer. Was die Unternehmen tun, also gerade Google und IBM, ist, sie setzen Systeme auf, wo eben nicht alle Bits miteinander verschränkt sind, sondern immer nur eine bestimmte Zahl und man die dann in mehreren Stufen einsetzt. Das ist nicht so effizient wie ein allumfassender Quantencomputer, aber kann in ganz bestimmten Bereichen auch durchaus effizienter sein als ein normaler Computer. Und speziell für diese Aufgaben wurde auch schon in Papers nachgewiesen, dass da dann auch die entsprechenden Computer den herkömmlichen überlegen sind. Aber man muss halt diese Probleme auch erstmal haben. Also man wird sich jetzt nicht einen solchen Quantencomputer als einzigen Computer hinstellen, sondern den halt nur für bestimmte Bereiche nutzen. Und da fehlt auch noch so ein bisschen die Integration. Also man könnte, es gibt ja Grafikbeschleuniger zum Beispiel für einen Computer, die man einfach einsetzt und dann weiß man, die Grafikprobleme löst der. Und sowas Ähnliches gibt es noch nicht, um es sozusagen zu sagen, okay, wir bauen eine Quantenbeschleunigungskarte, die halt für diese speziellen Probleme geeignet ist und setzen die in unseren normalen Computer und alle Probleme, die dafür geeignet sind, wandern dann automatisch auf die Quantenkarte und alle anderen werden normal gelöst. Das wäre so der nächste Schritt, den man idealerweise noch bräuchte.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was so die Anwendungsbereiche für einen Quantencomputer wären, wenn sich das jetzt in Zukunft in der Breite durchsetzt?
Ja, also es ist spannend. Das sind eigentlich alle die wo sich unter normalen Bedingungen die Schwierigkeit exponentiell erhöht, um das zu berechnen. Also Primfaktorenzerlegung wird ganz oft genannt, weil es einfach etwas ist, was man in der Kryptographie braucht. Das erleichtern die sehr stark. Und das, die andere Seite sind tatsächlich auch Simulationen von Quantenproblemen, weil das eben nur auf Quantencomputern möglich ist. Also ich vermute schon fast eher, dass sich die herkömmliche Elektronik einfach auch so schnell weiterentwickelt, dass auch Primfaktorenzerlegung ja, auch wenn man es herkömmlich macht, einfacher wird und dass die Quantencomputer möglicherweise schon fast eher noch auf die Quantenprobleme auch beschränken werden, weil das ist etwas, was wirklich der herkömmliche Rechner nicht kann. Aber da denken natürlich auch die Unternehmen ganz unterschiedlich und gerade IBM und Google versuchen da auch schon in den allgemeinen Markt reinzukommen.
Also eher im Bereich Forschung.
Ja.
Ja.
Das ist auch von den Investitionen her, ist es jetzt noch nichts, was man jetzt im Industriebereich jetzt so wirklich bräuchte.
Dann habe ich noch eine Frage. Oder Philipp, hast du noch eine Frage zu Quantencomputern?
Ja, welche Zukunfts- oder auf welche Zukunftstechnik baust du oder freust du dich am meisten, für die ein Quantencomputer notwendig wäre? Oder angenommen, die sind richtig gut entwickelt, was ist die Technik, auf die du dann baust, die die Zukunft, ich weiß ja, du bist ein Optimist, besser machen wird?
Ja, also ich hätte große Lust, mich irgendwann mal irgendwo hochzuladen, mein Bewusstsein sozusagen, und einfach mit dem Hintergedanken auch die fernere Zukunft noch mal so mitzuerleben. Und ich glaube, dass auch die Simulation des menschlichen Bewusstseins nicht auf einem herkömmlichen Computer funktionieren wird. Und dass wir dafür wahrscheinlich Quantencomputer brauchen werden. Und das wäre dann der Moment sozusagen.
Super, vielen Dank.
Jetzt gibt's ja noch diesen Begriff Quantenfeldtheorie. Was ist das?
Ja.
Was ist das?
Ja, also letztlich geht's dabei darum, die Elektrodynamik mit der Quantentheorie zu verheiraten. Das ist quasi der Übergangsschritt zu einer universellen Theorie von allem. Jetzt immer, man hat bestimmte Bereiche in der Physik und die sind auf den ersten Blick unabhängig. Und mit der Quantenfeldtheorie ist es tatsächlich schon gelungen, quasi die Quantentheorie und die Elektrodynamik zur Quantenelektrodynamik zu vereinen und da ein Gebiet draus zu machen. Sind die Physiker eigentlich auch schon ziemlich weit damit?
Und was sind so die Bereiche in der Quantenforschung, auch in der theoretischen Quantenforschung, an denen momentan gearbeitet wird? Gibt es da noch irgendwie ungelöste Rätsel, die gerade besonders brisant sind in der Wissenschaft?
Also ja, besonders spannend für die Wissenschaft ist momentan alles, wo sich die zwei auf den ersten Blick noch nicht so wirklich gut verheiratbaren Bereiche allgemeine Relativitätstheorie, also die Gravitationstheorie und die Quantenfeldtheorien vereinen lassen. Das ist so das der heilige Gral letztlich. Wenn das jemandem gelingen würde, wäre das auf jeden Fall Nobelpreis würdig. Und insofern versucht man sich da so in Schritten voranzuarbeiten. Und die Schritte gehen nach meinem Eindruck eher eben von der Quantenfeldtheorie aus, als also vom Kleinen sozusagen, als vom Großen. Mhm. Weil, also im Client ist
das, das ist auch etwas, also, Bitte.
Bitte besagt was?
Wäre das dann diese viel zitierte Theorie von allem?
Ja, genau. Das wäre dann die Theorie von allem, die letztlich das große Ziel wäre. Das Problem ist einfach, dass die Vorhersagen der Quantenfeldtheorien, wenn man das gleich als Vereinigung sozusagen nimmt, und der allgemeinen Relativitätstheorie für extreme Bereiche nicht übereinstimmen. Und wenn zwei verschiedene Theorien, die eigentlich gut getestet sind und von denen man überzeugt ist, dass sie nicht wissen in ihren Prognosen, aber nicht zusammenfinden, dann weiß man, dass wahrscheinlich in beiden irgendwas fehlt. Und da kann man natürlich von beiden Seiten aus versuchen, sich an die Probleme ranzuarbeiten. Aber das ist von der Quantenseite einfacher, weil die allgemeine Relativitätstheorie ist ja die Theorie des ganz Großen, und das können wir schlechter beobachten als das ganz Kleine. Also für das ganz Große brauchen wir Sachen wie das Webb-Teleskop oder neue Technik sozusagen, die ins All schaut. Und für das ganz Kleine, das haben wir ja letztlich auf dem Schreibtisch. Da gibt es viele Teams, die da mit relativ geringen Mitteln auch sich da voranarbeiten und versuchen, sich dem vom Kleinen her zu nähern. Da braucht man wirklich nicht so teure Technik unbedingt. Also diese Milliardensachen, das finde ich auch das Spannende an der Quantenphysik, dass man mit relativ wenig Geld auch tatsächlich Dinge herausfinden kann, für die man dachte, früher riesige Beschleuniger und sowas zu brauchen.
Mhm. Erwartest du da, dass sich da viel tun wird bei dieser Annäherung an die Theorie von allem, oder glaubst du, das ist vielleicht gar nicht möglich oder noch sehr, sehr weit entfernt?
Jetzt hat leider bei mir gestoppt an der Stelle. Erwartest du da?
Erwartest du bei dieser Annäherung an die Theorie von allem, dass es da in absehbarer Zeit Ergebnisse gibt, also, oder dass es eine Annäherung ist, die quasi für immer dauern wird?
Ich glaube nicht, dass es für immer dauern wird, aber ich glaube schon, dass es noch eine ganze Weile brauchen wird, bis man eben diese Theorie hat. Und ich denke, dass man, wenn man sie dann hat, man irgendwann feststellen wird, dass es immer noch Bereiche gibt, für die diese Theorie nicht ausreicht. Und dann wird man weiter auf die Suche nach der Obertheorie von allem oder so gehen. Also ich denke, man wird auch damit jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss gefunden haben, sondern eben wieder ein Zwischenschritt auf dem Weg der Erkenntnis.
Also ein bisschen wie diese Matrioschkas.
Ja,
um jede kleine Puppe ist noch eine größere. Und
Genau, weil wir rechnen ja jetzt immer noch in unseren vierdimensionalen Räumen, auch selbst wenn man jetzt von der Stringtheorie herkommt oder so, sind es vielleicht 21 Dimensionen, aber es ist ja auch noch nicht unendlich dimensional oder so. Also ich glaube, da gibt's schon noch Sachen, die sich dann noch erforschen lassen anschließend.
Mhm. Gibt's noch irgendwas zum Thema Quantenmechanik, was wir nicht angesprochen haben? Die großen drei haben wir, glaube ich, gemacht. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, darüber sollten wir sprechen, das sollten unsere Zuhörer und Zuhörer wissen?
Überleg gerade. Ja, es gibt noch einen Bereich, der bezieht sich letztlich auch auf das Doppelschlitzexperiment. Das ist so eine, man glaubt ja im gesunden Menschenverstand immer, dass die Ursache vor der Wirkung eintritt. Und auch das lässt sich zeigen, das ist, nennt man auf wissenschaftlich oder physikalisch Delayed Choice, also die verspätete Wahl sozusagen. Es lässt sich zeigen, dass in der Quantenphysik das nicht unbedingt immer der Fall sein muss, dass erst die Ursache und dann die Wirkung eintritt. Auch mit Experimenten lässt sich das zeigen. Wenn man jetzt ein Photon hat, was von irgendeinem 10 Milliarden Lichtjahre entfernten System ausgeschickt wurde und quasi schon ganz, ganz lange unterwegs ist, dann verhält sich das zum Beispiel am am Doppelspalt nicht anders als eins, was wir jetzt kürzlich aus einer Lampe erzeugt haben, obwohl dieses Photon ja eigentlich schon viel länger unterwegs ist und in der Herstellung sozusagen wir keinen Einfluss mehr nehmen können auf dieses Photon. Auch da lässt sich eben zeigen, dass man im Nachhinein noch sozusagen noch das Verhalten dieses Photons ändern kann, was eigentlich nicht möglich sein sollte und auch ein bisschen zu Unglauben zunächst geführt hat bei den klassischen Physikern. Aber auch das ist inzwischen bewiesen, dass es so ist.
Dann habe ich doch noch eine blöde Frage jetzt, die mir gerade in den Sinn kommt. Wenn alles im Prinzip bis zur Beobachtung ein Zustand ist, also ein allgemein kein Zustand ist, warum gibt's dann überhaupt Materie? Also da muss es ja irgendwann, also wenn die Sachen erst einen Zustand haben, weil es Wechselwirkung irgendwo gibt und es irgendwann noch keine Wechselwirkung gab, warum gibt's dann überhaupt Materie?
Ja, letztlich ist die Frage, warum findet Dekohärenz statt? Also letztlich die Existenz von Materie ist ja die Folge von Dekohärenz. Und da gibt's unterschiedliche Theorien oder Ideen dazu sozusagen. Und eine relativ extreme ist, weil es uns gibt, immer jemand hinguckt sozusagen, ist eine von diesen Interpretationen. Und andere sagen, es ist eine grundlegende Eigenschaft der Materie, dass Quantenzustände irgendwann zerfallen. So wie man weiß, dass Neutronen irgendwann zerfallen, die haben auch eine bestimmte, selbst Neutrinos wechseln ja ihren Zustand, und so könnte man sagen, dass auch Quantenzustände irgendwann zerfallen müssen, wäre auch eine mögliche Theorie.
Spannend.
Aber auch das ist noch nicht klar, warum das wirklich so ist. Und man versucht es eben rauszufinden momentan, indem man immer in größere Zustände auch reingeht und immer größere Objekte versucht nachzuweisen, dass sie sich quantenphysikalisch verhalten, und ja, so nähert man sich dem.
Können wir Menschen mittlerweile beeinflussen, welchen Quantenzustand beispielsweise ein Elektron einnimmt?
Ja, das können wir ganz gut beeinflussen. Man kann das zum Beispiel auch bei Atomen die Atome in den Quantencomputern zum Beispiel, die werden mit Lasern angeregt auf eine bestimmte Art und Weise, so dass sie letztlich dann verschränkt sind. Also ein Laser ist so eine typische Pinzette quasi, um kleine Teilchen zu beeinflussen.
Jetzt hatten wir aber vorhin, als es um Verschränkung ging, gesagt, dass wir das nicht für Informationsübermittlung nutzen können. Wenn ich aber zwei miteinander verschränkt habe, die trenne und das eine beeinflusse, dann weiß ich ja, dass das andere auch beeinflusse. Könnte ich darüber dann nicht doch Informationen übermitteln, wie in so einem Morsecode oder so?
Das Problem ist, dass du nicht weißt, ob das Teilchen, also du bist hier und dein Gesprächspartner ist auf Proxima Centauri, dann weißt du, und dein Teilchen verändert sich plötzlich, dann weißt du nicht, ob es vielleicht eine spontane Dekohärenz gab oder ob das daran liegt, dass dein Gesprächspartner auf Proxima Centauri das verändert hat. Um das zu wissen, müsstest du auf einem anderen Kanal Informationen austauschen. Der Typ müsste dir sagen, ich habe jetzt das Teilchen geändert. Und das wiederum geht aber nur mit Lichtgeschwindigkeit. Und damit ist nicht wirklich eine Information zwischen euch geflossen, weil du eben nicht weißt, dass es daran lag, dass der andere das Teilchen verändert hat.
Okay, und weil ich sozusagen weil ich die Zeit nicht koordinieren kann über die Entfernung, weil das steht mir darüber nicht zur Verfügung, kann ich das sozusagen nicht hinkriegen zu sagen, habe ich jetzt modifiziert oder hat mein Gegenüber zurückmodifiziert?
Genau, also letztlich ist es natürlich immer noch es kommt immer noch der statistische Prozess dazu, dass Teilchen sich natürlich irgendwann selber aus der Kohärenz entfernen und du eben nicht über diese Entfernung keinen genauen Zeitpunkt feststellen kannst.
Ah, also so eine Verschränkung hört auch irgendwann wieder auf.
Das ist leider nicht zu verhindern, ja.
Ah, okay. Okay, ja, das ist ja
das
auch
ein statistischer Prozess. Du kannst natürlich versuchen,
weil sonst hätte ich gesagt, Wahrscheinlichkeit, zwei Kanäle in den Hin- und Rückkanal
Dauer,
und den
einen davon, Dauer der eine Verschränkung,
der andere.
Genau, du kannst versuchen, die Dauer der Verschränkung möglichst lang zu machen, indem du es isolierst von allen Umgebungsfaktoren und so, aber selbst dann wird es nie 100% erreichen.
Ja, gut. Haben wir noch was anderes vergessen oder haben wir noch einen anderen Punkt?
Würde mir jetzt nicht so auf Anhieb einfallen.
Ich habe auch nichts mehr.
Ja, dann würde ich vorschlagen, machen wir für heute hier an der Stelle mal den Deckel drauf. Soweit man das auf die Quantenwelt denn machen kann. Und könnte mir aber vorstellen, dass wir zu der Thematik einfach auch nochmal gucken, was noch so an Fragen im Discord dazu aufkommt. Und dazu sind natürlich wieder alle herzlich eingeladen, zu der Episode auch im Discord vorbeizuschauen, Fragen zu ergänzen. Und vielleicht tun sich ja noch genug Fragen auf für eine Folgeepisode zu dem Thema. Ich merke, ich muss das Ganze erstmal verdauen und dann mal schauen. Ich glaube, dass dann doch noch die ein oder andere Frage kommen würde, diesmal nehme ich mir vor, sie dann aufzuschreiben.
So machen wir das.
Klingt gut. Brandon, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns an deiner ganzen Expertise und dem Wissen über die Quanten, die Welt der Quanten hast teilhaben lassen. Und ich sag allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Dabeisein und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Immer gerne. Ebenfalls ciao. Ciao, ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.
Hey, du bist ja immer noch dran. Hervorragend. Hast du Lust darauf, beim Treecorder mitzumischen? Willst du regelmäßig hinter die Kulissen schauen, den Treecorder mitgestalten und Teil des Teams werden? Dann haben wir was für dich, denn Joshua und ich sind auf der Suche nach Unterstützung bei der Postproduktion und Veröffentlichung des Podcasts. Wir würden sehr gerne häufiger Folgen rausbringen. Dafür bräuchten wir aber Unterstützung, denn die Zeit finden wir einfach für das Hobbyprojekt sonst nicht. Falls du also Interesse hast, mit uns gemeinsam dieses Projekt voranzubringen und zu gestalten, melde dich gerne entweder über den Discord oder aber per E-Mail an philiptree@treecorder.de. Die Links sowohl zum Discord als auch für die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Dann bis zum nächsten Mal. Das war jetzt wirklich das Ende. Tschüss.